Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Birgit Prima ist heute Vormittag zu Gast in SWR1 Leute. Eine Frau, die sich von Berufswegen mit Autos deshalb beschäftigt, weil sie Autojournalistin ist zum einen und zum anderen auch die stellvertretende Chefredakteurin von Auto, Motor und Sport. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Prima.
Schönen guten Morgen, vielen Dank.
Wir wollten über die Autos der Zukunft reden. Wir können aber auch mit den Autos der Gegenwart anfangen. Was ist das einfachere Thema? Was denken Sie?
Das ist zum Auftakt ehrlicherweise eine schwierige Frage, aber sagen wir mal so, die jetzige Situation rund um das Auto wird natürlich die Technologien für die Zukunft ganz maßgeblich beeinflussen. Ich denke, es wird bestimmte Technologien geben, die kommen schneller auf die Straße, als wir es uns ursprünglich erhofft oder auch erwartet hätten.
Zum Beispiel?
Ich glaube schon, dass die gesamte Diskussion um den Dieselmotor dazu führen wird, dass alternative Antriebskonzepte nochmal schneller vorangetrieben werden, dass wir natürlich weltweit beobachten können, dass es Märkte gibt, die sich perspektivisch von dem Diesel verabschieden wollen, dass es auch immer mehr Städte gibt, die darüber nachdenken, diese Antriebskonzepte nicht in die Stadt zu lassen und dass in der Folge natürlich Alternativen gefunden werden müssen.
Das klingt so, als würde diese Dieseltechnologie zumindest für die PKWs doch irgendwie zu Ende gehen.
Es klingt sicherlich so. Natürlich weiß man nie so genau, wir haben jetzt gerade in dieser Diskussion um Euro 5, um Euro 6 auch die Frage, kann es Nachrüstlösungen geben, um die Euro 5 fit zu machen für die Euro 6? Ganz schwierige Diskussion, die im Moment schwer einzuschätzen ist. Das ist sicherlich auch teure Technologien, wenn sie kommen, die für Otto Normalverbraucher nicht unbedingt umzusetzen sind. Aber natürlich spielt das alles eine Rolle.
Wobei, um das Ganze noch komplizierter zu machen, die Deutsche Umwelthilfe hat ja beispielsweise Tests gemacht und festgestellt, Euro 6 Autos sind, was die Schadstoffe angeht, zum Teil schlechter als Euro 2 Autos.
Ja, bringt uns am Ende des Tages aber auch noch nicht ganz zu der Erkenntnis, wie wir damit umgehen, langfristig gesehen Luft in der Stadt zu verbessern. Da spielen sehr, sehr viele Dinge eine Rolle, nicht nur das Auto. Also wie gesagt, wir haben sehr viele Treiber im Moment, die Klar. bestimmte Dinge beeinflussen.
Angenommen, Sie hätten ein Dieselauto zu Hause, würden Sie es verkaufen?
Wenn Sie mir die Frage so stellen würden, ob ich jetzt meinem besten Freund raten würde, sich einen Euro 5 Diesel zu kaufen, dann würde ich sagen, überleg dir das sehr gut und überleg dir, wo du hin musst. Wenn ich jetzt auf dem Land wohne, ist das sicherlich eine ganz andere Situation, als wenn ich tagsüber nach Stuttgart rein muss.
Und wenn man nach Stuttgart rein muss und 2018 ein Fahrverbot für Dieselautos kommt, dann gehört wenig Fantasie dazu zu prognostizieren, dass die Preise dann in den Keller plumpsen werden.
Ganz sicher, das gilt sicherlich auch für Leasingautos zum Beispiel.
Der Kollege Konstantin Beims hat vorhin skizziert, wie das alles in 10 Jahren ablaufen wird. Da fährt man irgendwo aus der Ecke Reutlingen, Tübingen über die B27 nach Stuttgart. Beims stellt fest, erstens, den Stau gibt es nach wie vor. Einverstanden damit?
Ja. Eindeutig. Also neue Technologien wie das autonome Fahren per se bedeuten ja erstmal nicht, dass wir Verkehrsprobleme, die wir in der Stadt haben, lösen. Wir müssen ja eins klar sehen, Städte auch weltweit betrachtet haben eine ungeheure Anziehungskraft im Moment. Das heißt, wir gehen davon aus, dass 2030 ungefähr 60% der Menschen weltweit in Städten leben. Und da müssen wir Verkehr per se neu organisieren. Da ist autonomes Fahren ein Baustein. Aber wir werden auch in 10 Jahren hier nicht überall nur noch Robotertaxis haben.
Wobei Beims festgestellt hat, wir werden ein Teil autonomes Fahren haben. Also in bestimmten Situationen hilft das Auto. Und nur die Premium-Modelle, die können komplett zu 100% allein fahren. Glauben Sie, dass es so kommen wird?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden wirklich auch in kleinen Schritten vorangehen mit dem teilautonomen Fahren. Level 3 ist da Stichwort bis hin zu Level 5. Aber das Erste, was uns sicherlich helfen kann, ist die Automatisierung beim Parken. Ja. Wir wissen ja, 30% des Innenstadtverkehrs ist Parksuchverkehr, was eigentlich unerträglich ist. Und sicherlich helfen schon die Leitsysteme. Aber wenn wir uns von zu Hause aus den Parkplatz schon buchen können und das Auto am Parkhaus abgeben und es dann autonom einparken kann, dann hilft uns das schon mal eine ganze Menge.
Was ist Level 3 und Level 5?
Also Level 3 bedeutet, dass ich meine Hände vom Lenkrad weglassen kann, dass ich schon längere Zeit das Auto vor sich hinfahren lassen kann, was zunächst einmal auf der Autobahn funktionieren wird und nicht im innerstädtischen Verkehr. Der ist viel zu komplex, als dass es da sofort sein könnte. Level 5 ist dann irgendwann wirklich das vollautonome Fahren und das sehe ich nicht flächendeckend in 10 Jahren.
Ansonsten meint Beims, dass er in 10 Jahren mit dem Elektroauto nach Stuttgart fahren wird.
Das halte ich, das kann er gerne machen. Das könnte er heute schon. Da muss er nicht 10 Jahre warten. Aber es sind sicherlich deutlich mehr Autos.
Dazu kommt, dass der Antrieb in 10 Jahren mit dem Elektroauto nach Stuttgart zu fahren deshalb höher sein wird, weil möglicherweise es auch ein Fahrverbot komplett für Verbrennungsmotoren gibt. In bestimmten Situationen.
Das kann ich nicht ausschließen. Es wird sicherlich Städte geben, die ab 2020 und 2025 anfangen werden, Autos, die mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden, aus den Städten zu verbannen. Das kann durchaus passieren.
Wobei da auch wieder die Frage ist, macht es eigentlich Sinn, dass jede Gemeinde, jeder Ort, jede Stadt das exklusiv für sich bestimmt und regelt? Oder wäre das nicht viel sinnvoller, wenn man das flächendeckend entweder für Baden-Württemberg oder gar für Deutschland machen könnte?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist natürlich nicht ganz so einfach zu beantworten, weil wir in Stuttgart durch unsere topografische Lage ganz andere Sorgen und Probleme haben als zum Beispiel die Hamburger. Aber grundsätzlich gesehen wäre es sicherlich für den Verbraucher leichter zu verstehen, auch langfristig zu verstehen, was auf ihn zukommt. Und es ist natürlich auch für die Autoindustrie leichter, wenn sie genau weiß, was auf sie zukommt.
Da macht man eine blaue Plakette genau. Oder eine grüne, genau. Eine gelbe oder genau. Eine orange und jeder weiß, wo er dran ist. Mhm. Jetzt wird dieses Fass nochmal aufgemacht werden oder bleibt es bei dieser Kleinstaaterei?
Ich fürchte, dass es zumindest noch eine ganze Zeit lang dauern wird. Und was ich im Moment beobachte, ist, dass eben von der Autoindustrie her dort auf einzelne Städte zugeht und mit denen versucht, regionale Lösungen zu finden, was sicherlich nicht immer das Beste ist.
Frau Prima und ich, wir haben die letzten 5 Minuten vor dem PC verbracht, um bei Spiegel Online zu gucken, wie diese Pkw-Maut jetzt im Einzelnen aussieht, Frau Prima. Das Ding ist hochkompliziert.
Ja, also es ist für mich so ein Punkt, den man in letzter Zeit oft beobachtet, dass die Bürger wirklich mit hochkomplexen Regelwerken belastet werden, die wirklich nur schwer zu verstehen sind. Es werden Unterschiede gemacht zwischen den Inländern und den Ausländern. Wer wenig oder oft gar nicht auf der Autobahn gefahren ist, der kann dann hinterher Mautgebühren zurückfordern. Warum denn das, frage ich mal. Warum muss ich dann hinterher etwas nachweisen? Warum muss mir der Staat das nicht nachweisen?
Dann gibt es unterschiedliche Mautgebühren, die aber eigentlich absurd deshalb sind, weil die komplette Mautgebühr man ja als Inländer sowieso über die Steuer zurückkriegt.
Ja, das Ganze erinnert mich einfach daran, dass die Politik oftmals einfach den Menschen nicht berücksichtigt mit seinen eigenen Anforderungen. Das sehen wir auch bei der Förderung der Elektromobilität. Da wird nach langen Diskussionen mal eine Prämie rausgehauen. Aber wir beobachten ja jetzt schon, dass es die Leute nicht motiviert, Elektroautos zu kaufen und dass die Menschen einfach langfristig genommen jemand brauchen, der ihnen hilft, neue Technologien zu verstehen.
Also die Geschichte, dass man den Kauf eines Elektroautos mit, ich glaube, 4.000 Euro
Prämie. Mhm.
Subventioniert, war ein Schuss in den Ofen bisher?
Bislang so ist es so, dass die Prämie viel zu wenig abgerufen wird, dass das Desinteresse viel zu gering ist, was natürlich viel damit zu tun hat, dass Menschen noch immer viel Respekt vor dieser Technologie haben, dass sie nicht genau wissen, ob sie richtig zu Hause laden können, dass sie nicht wissen, wie sie mit einer öffentlichen Ladesäule umgehen sollen. Und das sind alles Fragen, die muss man beantworten und da muss man die Leute auch heranführen.
Also wenn wir gerade dabei sind, Elektroauto, es gibt viel zu wenig Tankstellen, in Anführungsstrichen.
Öffentliche Ladesäulen, ja.
Die Reichweite ist nach wie vor einfach zu gering.
Die Frage würde ich so nicht beantworten. Also da würde ich nicht Nein sagen. Ich fahre selber viel mit einem Elektroauto. Und wir Deutschen, sage ich immer, sind so ein bisschen, wir wollen immer unheimlich hohe Reichweiten, 500, 600, 700 Kilometer haben. Warum? Wenn ich in der ganzen Woche mit dem Elektroauto zur Arbeit hin und zurück 30 Kilometer zurücklege, dann muss ich ja nicht permanent nachladen. Dann muss ich vielleicht ein, zwei Mal laden. Insofern finde ich den Weg richtig, der sich abzeichnet, dass künftig skalierbare Batteriepakete angeboten werden und die Leute wählen können, ob es ihnen reicht. erreicht, dass ein Elektroauto 200, 400 oder 600 Kilometer Reichweite hat.
Dahinter steckt irgendwie dieser alte Wahn oder diese alte Vorstellung, man packt irgendwie die Familie ins Auto und fährt 2000 Kilometer nach Sizilien.
Genau. Die Menschen fahren aber weltweit im Schnitt 30 Kilometer am Tag. Und wenn wir es auf Deutschland nochmal berechnen, ist, sie fahren ungefähr 10 Fahrten im Jahr länger als 400 Kilometer.
Gehen wir, Frau Prima, wenn Sie einverstanden sind, nochmal kurz auf diese Pkw-Maut. Kann es sein, dass die sowieso nie kommen wird, weil sie elementar gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt? Die Ausländer müssen zahlen und die Inländer kriegen die Kohle zurück.
Auszuschließen ist es nicht.
Bedeutet, man muss auch ansonsten gucken, dass man da Anpassungen vornimmt, auch zwischen Italien und Frankreich und Österreich und der Schweiz.
Da kann sicherlich noch viel auf uns zukommen.
Schon sehr, sehr lange bei Automotor und Sport. Ich vermute, als Sie angefangen haben, Frau Prima, war das durchaus exotisch, eine Frau als Auto- und Motorjournalistin. Oder war es gar nicht so?
Es gab schon ein paar Redakteurinnen bei uns. Insofern exotisch weiß ich nicht, aber klar, wir waren immer in der Minderheit.
Das hat sich sehr geändert oder ein bisschen geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
Ehrlich gesagt hat es sich in meiner Wahrnehmung zunächst mal lange nicht geändert. Aber in den letzten Jahren finde ich schon, dass man auch in der Autoindustrie sehr viel mehr Frauen sieht, dass wir auch bei uns in der Ausbildung, in den Volontariaten mehr Frauen haben. Insofern bin ich schon fest davon überzeugt, dass das in den nächsten Jahren auf positive Art und Weise vorangeht.
Die Rahmenbedingungen im Printbereich haben sich dramatisch verändert, für Sie als Automotorensport auch?
Natürlich haben sich die Rahmenbedingungen verändert, aber damit muss man leben, damit muss man umgehen. Wir haben uns auch einen sehr, sehr großen Digitalkanal aufgebaut. Wir sind schon seit vielen Jahren im Fernsehbereich aktiv. Wir arbeiten viel mit Sonderpublikationen, mit Editionen und können einfach nur sagen, dass es uns gelungen ist, da Automotor und Sport stabil aufrechtzuerhalten.
Das klassische Abonnementgeschäft, funktioniert das noch?
Ja, es funktioniert.
Ja?
Ja. Man muss halt das gute Heft dafür machen, dann funktioniert es.
Mit stark rückläufig, ein bisschen rückläufig?
Nein, stabil.
Stabil?
Manchmal auch nach oben gehend. Sowas kann
Sie
durchaus
sehen mich
noch
vollkommen staunend, weil das allen Mechanismen dieser Branche zu widersprechen
Nein, darauf sind
scheint.
Wir sehr stolz bei Automotor und Sport, dass wir ein sehr, sehr starkes Abo-Geschäft haben. Das spricht sicherlich auch für diesen Titel.
Themen haben sich vermutlich auch insofern verändert, dass es heutzutage keinen Menschen mehr interessiert, ob das Auto von 0 auf 100 in 7,9 oder 8,1 Sekunden beschleunigt.
Ich vermute, dass der ein oder andere treue Automotor- und Sportleser jetzt erbost aufschreit und ihm nicht recht gibt. Aber natürlich haben sich die Themen verändert. Natürlich müssen wir uns all diesen Fragen rund um die Zukunft auch stellen. Natürlich müssen wir auch unsere Testart erweitern. Wir müssen eben gucken, was haben Elektroautos für Reichweiten? Wie gehen diese Reichweiten im Winter zum Beispiel zurück? Wir müssen uns mit den ganzen neuen Assistenzsystemen beschäftigen. Wir müssen uns mit Multimedia beschäftigen. Das tun wir aber auch schon seit vielen Jahren. Es war immer so, dass sich eine Zeitschrift wie Automotor und Sport zusammen mit neuen Technologien weiterentwickeln muss. Sie dürfen nie stehen bleiben.
Sind damit auch diese ganzen Prüfungs- und Überprüfungsprozesse und Mechanismen komplizierter geworden für Sie?
Ja, sicherlich viel, viel komplexer, keine Frage.
Kann man das an einem Beispiel festmachen?
Also es ist halt so, wir erscheinen 14-tägig und insofern haben Sie, wenn neue Autos kommen, oft nur maximal 2 Wochen Zeit, diese Autos zu testen. Sie können in der Zeit nicht alle Fahrerassistenzsysteme ausloten, persönlich, das geht nicht. Dafür nehmen wir dann aber diese Autos nochmal zusammen, bilden ein spezielles Testfeld und nehmen uns ausgiebig die Zeit, das dann auch in Ruhe zu ertesten.
Wie groß ist der Abstand, den Sie haben oder haben müssen, zu den Zahlen, die Sie vom jeweiligen Automobilhersteller geliefert bekommen?
Der Abstand zu welchen Zahlen meinen Sie?
Verbrauchswert wird von Mercedes, BMW so und so benannt und dann stellen Sie mit Ihren Tests fest, stimmt überhaupt nicht.
Also da haben wir immer schon noch in der Vergangenheit Abweichungen gehabt. Wir sind kurioserweise manchmal in der Vergangenheit dafür kritisiert worden, dass die Leute gesagt haben, ihr fahrt zu schnell. Sagen wir mal so, wenn das völlig außergewöhnlich wäre, dann würden wir das natürlich auch nochmal zusätzlich überprüfen. In der Regel hält es sich im Rahmen, aber natürlich bei Verbräuchen haben wir schon immer starke Schwankungen gehabt.
Die Automobilindustrie in Deutschland hat möglicherweise insofern schon bessere Zeiten erlebt, als es im Falle VW jetzt halt auch seit anderthalb Jahren zumindest diesen VW-Dieselskandal gibt. Wie überrascht waren Sie eigentlich davon, dass ein großer, seriöser Automobilhersteller eine betrügerische Software in seine Autos einbaut?
Total überrascht. Also es war auch am Anfang, als damals diese ersten Meldungen hochkamen, gar nicht so einfach, sofort diese Dimension auch überhaupt zu überblicken. Und es war ja damals im Zuge der IAA, vor anderthalb Jahren, wo das hochkam, im zweiten Teil der IAA. Und ich glaube, da waren wir alle sprachlos.
Sie hatten vorher nicht irgendwie was gehört?
Nein,
oder
null.
In dieser Branche erzählt man sich ja auch das ein oder andere.
Nein, wirklich absolut null. Nichts
gehört. Also sowas
gehört.
In dieser Größenordnung geheim zu halten, das finde
also
ich
eher
schon
im Gegenteil. Wir hatten eigentlich auch in diesen Tagen auf der IAA Interviews geführt mit den Betroffenen, mit all den verantwortlichen Managern. Und wir haben dieses Thema natürlich dann auch gar nicht gehabt, weil es nicht bekannt war im Laufe der Pressetage. Und wir haben eigentlich damals den Eindruck mitgenommen von einer Firma, die weiterentwickelt, die ganz gut unterwegs ist. Und wir haben uns im Nachhinein oft gewundert über diese enorme Gelassenheit, die in den Interviews rüberkam. Da hatte man überhaupt nicht das Gefühl, dass jemand vor einem sitzt, der Sorgen hat oder der Angst davor hat, dass da jetzt irgendeine Bombe hochgeht.
Gut, die Bombe ist dann hochgegangen. 11 Millionen Autos müssen umgerüstet oder nachgerüstet werden. Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Möglicherweise kommt in Europa, in Deutschland da auch noch relativ viel auf VW zu. Wie schätzen Sie das ein, Frau Prima?
Also ich würde es auch gern allgemein formulieren. Ich finde es sehr unerträglich, wie lang das alles dauert, wie langsam diese Mühlen mahlen und dass dann immer wieder irgendmal eine Person durchs Dorf getrieben wird. Ich würde mir für die gesamte Marke VW und auch für diese Menschen, die dort arbeiten, wünschen, dass endlich ein Urteil gefällt wird und dass ein Schlussstrich gemacht werden und dass all die Menschen, die diese Autos fahren, auch sehr, sehr schnell dazu kommen, ihre Rechte einfordern zu können. Und dass wir dann alle zusammen wieder mal nach vorne gucken könnten.
Gut, das hat vielleicht zwei Aspekte. Zum einen die Mühlen der Justiz mahlen langsam.
Ja.
Zum anderen scheint auch der Aufklärungswille von VW überaus überschaubar zu sein.
Es ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr, sehr schwierige Situation, sowohl für den Kunden der Marke der VW als auch für die Leute, die bei VW arbeiten. Und wie gesagt, da würde ich mir einfach wünschen, dass alles schneller geht.
Ist das, was wir mit VW erlebt haben, auch gleichbedeutend mit dem Ende des Patriarchats, um zwei Namen zu nennen, Piëch und Winterkorn?
Es ist in der Tat zumindest ein deutlicher Wandel in der Szene spürbar, dass es eine neue Managergeneration gibt. Ich nenne zum Beispiel mal beispielhaft Oliver Blume bei Porsche, die einfach eine andere Tonalität anschlagen, wo man das Gefühl hat, sie gehen auch anders mit Mitarbeitern um, wo man meint, dass sie auch die Meinung anderer mehr wertschätzen als in der Vergangenheit. Und ja, um diese Frage zu beantworten, das glaube ich schon.
Wenn wir über das Auto der Zukunft sprechen, sollten wir eine Bemerkung noch machen über das Auto der Gegenwart, was in früheren Zeiten Status war, Wichtigkeit bedeutet hat im Zusammenhang mit dem Auto. Das gilt, glaube ich, heute nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass es sich sicherlich in der jüngeren Generation anders darstellt, als es in der aktuellen Generation der Menschen, die diese Autos im Moment kaufen, die auch die finanziellen Mittel dafür haben. Wir müssen natürlich beobachten, dass junge Leute in der Regel weniger verdienen und auch gar nicht mehr so das Geld haben, in ein Auto zu investieren. Ich glaube, dass sich aber auch das, was ich mit dem Auto verbinde, zum Teil verändert, dass eben Konnektivität zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiges Argument wird für Menschen bei der Auswahl. Was kann ich mit meinem Auto machen? Wie kann ich mein Smartphone integrieren? Solche Sachen halt. Das spielt weltweit eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir wissen, dass über 40% der Menschen bereit sind, eine Marke zu wechseln, wenn sie da keine gute Verbindung für ihr Smartphone herstellen können zum Beispiel.
Wie hoch ist da eigentlich noch der Ablenkungsfaktor? Also ich meine, irgendwann muss man ja, sei denn man fährt komplett autonom, irgendwann muss man ja vielleicht nochmal aus der Windschutzscheibe rausgucken und auf den Verkehr achten.
Das ist sicherlich ein ganz gravierendes Problem, dass Menschen das nach wie vor nutzen, obwohl sie es eigentlich gar nicht dürfen. Aber ich denke mal, dass wir da immer mehr zu integrativen Lösungen kommen werden und das langfristig gesehen dann hoffentlich kein Problem mehr darstellen sollte.
Was heißt integrative Lösungen? Was passiert dann?
Dass ich ja zum Beispiel irgendwann auch mal Einblendungen in die Scheibe haben kann, dass ich über Head-Up-Displays vielleicht Nachrichten sehe. Also die Windschutzscheibe wird beim Auto der Zukunft sicherlich sich auch nochmal sehr ändern, dass ich da Einblendungen haben kann, wo ist das Restaurant, das ich jetzt gerade besuchen kann und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Ansätze.
Und möglicherweise sieht man noch den Vordermann und kann rechtzeitig bremsen. Aber da gibt es ja das System, das entsprechend reagiert.
Zum Beispiel.
Dieses vollautonome Fahren, das für manche Endziel der Automobilentwicklung ist, ist für andere der nackte Horror, weil dann dürfen sie selber gar nichts mehr machen. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube erstmal nicht, dass es das Endziel der automobilen Entwicklung ist. Ich verstehe, dass Leute Angst davor haben, wenn eine Maschine zunehmend Verantwortung übernimmt. Ich glaube auch, dass wir da einen langen gesellschaftlichen Diskurs drüber führen müssen. Tatsache ist allerdings auch, dass 95% aller Unfälle durch menschliches Versagen verursacht werden und dass eine dann gut funktionierende Maschine dazu beitragen kann, diese Zahlen signifikant zu senken. Wenn sie allerdings nicht richtig funktioniert, kann sie natürlich auch selber mal einen Unfall verursachen. Und das ist einfach eine Diskussion, die wir führen müssen.
Und die Maschine muss auch moralische Entscheidungen irgendwann treffen. Variante A, ich fahre ein Kind tot. Variante B, ich fahre zwei Erwachsene tot, beispielsweise.
Das würde voraussetzen, dass diese Maschine erkennen kann, dass links ein Kind steht und rechts ein Erwachsener.
Davon kann man ausgehen.
Aber das, wie gesagt, eine Diskussion, die geführt werden muss. Da gibt es auch Ethikräte für, die das auch tun, wo man einfach mal gucken muss, wie wir langfristig gesehen mit diesem Thema umgehen. Auf der anderen Seite sage ich, wir akzeptieren mehr oder weniger wortlos jedes Wochenende Nachrichtenmeldungen, in denen es heißt, es sind wieder mehrere Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das ist die andere Seite der Medaille.
Wir haben etliche Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen, was Elektroautos angeht. Fangen wir mit den Stromkosten an. Kann man das in Korrelation setzen zu den Benzinkosten?
Also gehen Sie davon aus, wenn Sie ungefähr 100 Kilometer Strom tanken, dass Sie ungefähr 4 Euro dafür zahlen müssen, 4,20 Euro in etwa.
Viele Hörer merken an oder monieren, dass Elektroautos eigentlich bis heute viel zu teuer sind. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, vor allen Dingen auch unter der Voraussetzung, dass die Elektromobilität versucht wurde, über Kleinwagen einzuführen. Und das war sicherlich man hatte damals keine andere Chance, weil je größer das Auto, desto schwerer und desto weniger wäre ich auf Reichweite gekommen. Aber im Kleinwagensegment sind die Menschen nun mal extrem preissensibel und deshalb waren Elektroautos da immer zu teuer. Gar keine Frage. Wir sehen aber jetzt mit Blick auf 2018, 2019, dass Elektromobilität auch im Premiumbereich ankommt. Mercedes zum Beispiel mit dem neuen EQ, BMW hat viele Ankündigungen gemacht, dass auch ein Dreier irgendwann mit Elektroantrieb kommt. Und dann kommen wir in eine Klasse, wo Menschen traditionell eher bereit sind, etwas mehr Geld ausgeben zu können, ja vor allen Dingen auch. Insofern werden sich die Preise für die Batterien werden sich noch deutlich senken, aber wir kommen jetzt auch in Fahrzeugklassen, wo man auch etwas mehr Geld zur Verfügung hat.
Wird man denn mit und in der Entwicklung von Batterien nochmal gewaltige Fortschritte machen können?
Auf jeden Fall.
Ist das
auf jeden Fall.
Ausgereizt?
Nein, das ist überhaupt noch gar nicht ausgereizt. Da wird noch sehr viel passieren, was Kosten nach unten bringt und was die Reichweiten steigern wird.
Welche Zukunft hat das Hybridauto?
Es wird sicherlich längerfristig gesehen noch eine bedeutende Rolle spielen, vor allen Dingen als Plug-in-Hybrid. Da sehen wir gerade, dass die rein elektrischen Reichweiten steigen auf 50, 70 Kilometer. Das bedeutet ja vor allen Dingen, wenn ich auf dem Land wohne, dass ich mit meinem Verbrennungsmotor an eine Megacity fahren kann, nennen wir sie jetzt mal London beispielsweise. Mein Navigationssystem rechnet mir aus, wie viel ich jetzt noch an elektrischer Reichweite auf dem Land verbrauchen kann, damit ich aber auch in London, wenn ich da mit fossilen Brennstoffen gar nicht mehr rein darf mit dem Verbrennungsmotor, genug elektrische Reichweite habe, um durch die Stadt zu kommen.
Das klingt alles so kompliziert und schwierig,
ist doch ganz einfach,
dass die Elektronik da bitteschön funktionieren muss, sonst geht nichts mehr.
Ja, aber wir haben ja Plug-in-Hybride schon im Markt und sie haben zum Beispiel auch in China eine sehr hohe Verbreitung und da habe ich eigentlich keinen Zweifel, das funktioniert.
Was ist mit Wasserstofffahrzeugen, möchte ein Hörer wissen?
Wasserstoff gibt es ja schon Modelle. Langfristig gesehen bin ich mir nicht ganz sicher. Die letzten Stimmen, die ich bei Daimler gehört habe, lass uns eher aus dem Brennstoffzellenbereich rausgehen, uns auf die Elektromobilität langfristig konzentrieren. Bleibt ein sehr komplexes Thema und ich frage mich, ob es Sinn macht, noch eine zweite Infrastruktur, eine dritte Infrastruktur aufzubauen. Das ist natürlich auch sehr kompliziert.
Frau Prima, wo sind Sie am 20. April?
Da bin ich auf der Stuttgarter Messe. Im Rahmen der Frühlingsmesse wird dort die iMobility eröffnet, zusammen mit der Slow Food und Fairtrade. Und wir bieten da den Messebesuchern die Möglichkeit, neue Fahrkonzepte auszuprobieren. Elektroautos von Mercedes, von Renault, von verschiedenen Herstellern, von Hyundai. Opel wird dort sein. Freuen wir uns sehr drüber. Kommen Sie gerne hoch auf die Messe, weil wenn Sie dann auf der Messe sind, können Sie das kostenlos im Fahrparcours ausprobieren.
Und ausprobieren heißt ausprobieren?
Ausprobieren heißt reinsetzen, rausfahren, kleine Runde um die Messe machen und wieder reinkommen und das Auto wieder abstellen.
Lassen Sie uns noch ein bisschen was besprechen in Sachen Automobil und Sicherheit. Wenn Sie die Autos heute vergleichen mit den Autos, sagen wir mal vor 10, 15 Jahren, um wie viel sicherer sind die Autos heute?
Sie sind viel sicherer geworden. Das ganz viel hat natürlich dazu beigetragen, ESP, das Auto nicht mehr ins Schleudern kommen. Aber auch die Bremswerte sind durch die Bank deutlich besser geworden als damals. Dazu kommt ja eine ganze Anzahl von Assistenzsystemen, die mittlerweile mit an Bord sind. Autos sind immer kontinuierlich sicherer geworden.
Spiegelt sich das auch in den Unfallzahlen wieder?
Ja, die Unfallzahlen in Deutschland gehen zurück, erfreulicherweise. Aber wir haben natürlich immer noch über 3.200 Tote pro Jahr. Das nehmen wir so ein bisschen geräuschlos hin. Und da müssen wir natürlich weiter dran arbeiten, über die weitere Sicherheit dieser Autos. Und da spielen die teilautonomen und dann irgendwann autonomen Systeme sicherlich eine Rolle, dass wir diese Zahlen noch mal gravierend senken können.
Wird in diesem Bereich noch sehr viel passieren?
In der Reduzierung der Unfallzahlen?
Im Bereich dieser neuen, ja, mit natürlich, der Entwicklung neuer Assistenzsysteme.
Natürlich. In dem Moment, wo Autos einfach in der Lage sind, länger, gerade in Stausituationen, wo es mir langweilig ist und wo ich vielleicht abgelenkt werde und wo ich vielleicht mal im Moment nicht aufpasse und auf den Vordermann auffahre oder irgendwas, da kann sicherlich noch sehr, sehr viel gemacht werden.
Wie viel Zeit wird verstreichen, ehe wir in einem Auto sitzen, in dem wir überhaupt selbst gar nicht mehr fahren dürfen?
Das ist eine gute Frage. Wir sehen schon erste Entwürfe. Das sind diese sogenannten Robotaxis. Uber experimentiert ja mit sowas auch schon. Prognosen in diesem Bereich zu machen, ist sehr, sehr schwierig, weil das Tempo der Veränderung hoch ist. Aber ich schätze mal zwischen 2022, 2025. Möglicherweise sogar schon ein bisschen früher.
So schnell?
Wenn Sie über reine Robotaxis sprechen, die in einem städtischen Umfeld unterwegs sind, kann ich mir das schon vorstellen.
Wobei wir uns, glaube ich, so in den zeitlichen Entwicklungen in den letzten Jahren sowieso immer getäuscht haben. Insofern, als wir gedacht haben, es dauert länger und dann kam es plötzlich sehr viel schneller.
Ich möchte auf jeden Fall 2025 nicht unbedingt Rechnung ablegen müssen.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Eins gehört.